Herzlich willkommen beim ELSA-Cast, dem Podcast rund um Recht, das Jurastudium und die European Law Students Association von ELSA Münster. ELSA ist die weltweit größte Vereinigung von Jurastudierenden mit Mitgliedern in 43 Ländern in Europa und darüber hinaus. Und wir engagieren uns für den grenzüberschreitenden Austausch von Studierenden in Theorie und Praxis. Am Podcast-Mikro begrüßt euch heute Fiona und ich heiße euch herzlich willkommen zur dritten und vorerst letzten Folge unserer Mini-Podcast-Reihe Halbzeit für die Ampel. Das Format kennt ihr mittlerweile schon gut. Es geht um Pläne der Ampelkoalition, verschiedene Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag und ihren aktuellen Stand. In den beiden bisherigen Folgen zum Selbstbestimmungsgesetz und zu reproduktiver Selbstbestimmung habe ich immer noch auf die Halbzeitstudie der Bertelsmann Stiftung verwiesen, die sich die Umsetzung des Koalitionsvertrags genauer angeschaut hat. Der Vollständigkeit halber habe ich es jetzt auch nochmal in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Die Halbzeitmarke der Legislaturperiode haben wir jetzt im Frühjahr 2024 schon etwas überschritten, aber ein wichtiges Thema möchte ich in dieser Folge noch unbedingt aufgreifen. In der heutigen Folge geht es um das Abstammungsrecht. Ein Thema, das dem oder der einen oder anderen von euch vielleicht schon aus der Familienrechtsvorlesung bekannt vorkommt. Das aktuelle Abstammungsrecht wird schon seit vielen Jahren kritisiert, denn queere Familien fordern endlich eine Gleichstellung im Bereich der rechtlichen Eltern-Kind-Zuordnung. Diese Problematik ist euch vielleicht auch schon mal unter den Hashtags NoDoption oder Paula hat zwei Mamas begegnet. Oder ihr habt vielleicht im Sommer 2022 an unserer Veranstaltung teilgenommen, wo wir mit Theresa Richards und Christina Klitsch-Eulenburg, die Gründerin von NoDoption, einem Zusammenschluss von betroffenen Familien, über das aktuelle Abstammungsrecht und Reformpläne gesprochen haben. Auch damals ging es schon um Pläne der Ampel, denn im Koalitionsvertrag heißt es: Wenn ein Kind in die Ehe zweier Frauen geboren wird, sind automatisch beide rechtliche Mütter des Kindes, sofern nichts anderes vereinbart ist. So, was ist daraus bisher geworden? Was ist bisher passiert? Im Sommer 2022 war das Abstammungsrecht schon mal sehr präsent im politischen Diskurs und es sah vielleicht auch so aus, als würde hier jetzt endlich ein Reformvorhaben in Gang gesetzt werden. Es hat dann aber noch bis zum Januar 2024 gedauert, bis Eckpunkte für eine Reform vorgelegt wurden. Zu diesen Eckpunkten und dem Stand des Reformvorhabens oder der Aussicht auf ein Gesetzgebungsverfahren später noch einmal mehr. Eine Person, die wohl zu den bekanntesten VerfechterInnen der Abstammungsrechtsreform gehört, ist meine heutige Gästin, Rechtsanwältin Lucy Schipp-But. Sie ist seit 2018 Rechtsanwältin bei der Kanzlei Raue in Berlin und seit 2023 Fachanwältin für Familienrecht. Sie hat Rechtswissenschaften, Gender Studies und Islamwissenschaften studiert und war von 2007 bis 2012 als studentische und von 2015 bis 2016 als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für öffentliches Recht und Geschlechterstudien von Professorin Dr. Susanne Beer an der Humboldt-Universität zu Berlin tätig. Von 2012 bis 2014 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Wissenschaftskolleg zu Berlin, von 2015 bis 2016 dann am Lehrstuhl für öffentliches Recht und Geschlechterstudien bei Professorin Dr. Friederike Wabler an der HU Berlin und dann von 2016 bis 2017 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl von Professorin Dr. Eva Kocher an der Europa-Universität Viadrina. Von 2016 bis 2018 hat sie ihr Referendariat am Brandenburgischen Oberlandesgericht mit Stationen bei der Staatsanwaltschaft Berlin im Bereich LSBTI-Hasskriminalität, beim Bundesministerium der Justiz im Referat für Familien- und Erbrecht und am Bundesverfassungsgericht bei Professorin Dr. Gabriele Britz absolviert. Seit 2017 engagiert sie sich beim Deutschen Juristinnenbund, unter anderem als Gründungsmitglied des Arbeitsstabs Ausbildung und Beruf oder Mitglied der Familienrechtskommission und jetzt seit September 2023 ist sie Vizepräsidentin des DJB. Als Rechtsanwältin vertritt sie unter anderem die Familie Ackermann, die hinter dem Hashtag Paula hat zwei Mamas steht, und auch Christina Klitsch-Eulenburg und ihre Familie in ihren Klagen gegen das Abstammungsrecht. Auf diesem Gebiet hat sie zahlreiche Publikationen, wird regelmäßig zu Fachvorträgen eingeladen und ist somit eine absolute Expertin. Ich freue mich, dass wir Lucy Schipp-But heute für diesen Podcast gewinnen konnten. Bevor es losgeht, noch einmal zwei kurze Vorbemerkungen. Ich durfte Lucy Schipp-But Ende September in ihrer Kanzlei besuchen, wo es dank Klimaanlage wunderbar angenehm temperiert war. Leider hat sich das aber auch ein bisschen auf die akustische Qualität des Gesprächs ausgewirkt. Das heißt, ihr werdet im Laufe des Gesprächs wahrscheinlich immer mal wieder das Rauschen der Klimaanlage im Hintergrund hören und ich bitte, diese kleine technische Einschränkung zu entschuldigen. Zweiter nachgeschalteter Hinweis: Wenn man zu aktuellen Themen arbeitet, kann es ja leider auch mal passieren, dass man von der Politik bzw. der Aktualität überholt wird. Und genau das ist leider bei der Vorbereitung dieser Folge passiert. Das Gespräch mit Lucy Chibut habe ich im September 2023 aufgezeichnet und im Januar 2024, kurz bevor wir die Folge eigentlich veröffentlichen wollten, sind die Eckpunkte des Bundesjustizministeriums für die Reform des Abstammungsrechts erschienen. In dem Gespräch mit Lucy Chibut wird daher naturgemäß nicht auf die Eckpunkte eingegangen, aber ich werde mich nach dem Gespräch nochmal mit einem kleinen Einschub aus dem Off der Post-Production melden und euch die Eckpunkte sowie die bisherigen Stellungnahmen von Interessen und Fachverbänden vorstellen. Jetzt aber erstmal ganz viel Spaß mit dem Gespräch. Und damit ganz herzlich willkommen, liebe Lucy Chibut im Elsa-Cast. Es ist mir eine ganz, ganz große Ehre, dass ich dich heute hier besuchen darf und dich zum Abstammungsrecht interviewen darf.
Ja, vielen Dank für die Einladung und wie schön, dass du hier bist.
Du bist Fachanwältin für Familienrecht, arbeitest sehr viel mit dem Familienrecht. Für mich liegt die Familienrechtsvorlesung jetzt schon 1,5 Jahre zurück. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch vielen der Zuhörenden so geht, dass sie sich deutlich weniger regelmäßig damit beschäftigen, als du es so machst. Deshalb fangen wir vielleicht mal so ganz grundlegend an zum Einstieg. Es geht heute ums Abstammungsrecht. Was ist denn das Abstammungsrecht und wozu ist es da? Wofür ist diese rechtliche Eltern-Kind-Zuordnung relevant?
Mhm. Ja, du sagst es schon, Abstammungsrecht ist erstmal nicht, wie der Name sagt, irgendwie eine biologische Dokumentation oder so von Verwandtschaftsverhältnissen, sondern das Abstammungsrecht regelt das Recht der Eltern-Kind-Zuordnung. Also wer ist im rechtlichen Sinne verantwortlich für ein Kind? Wer ist in der Geburtsurkunde eingetragen? Wer ist sozusagen für die Rechtsordnung verantwortlich für ein Kind? Das Recht der Eltern-Kind-Zuordnung ist, wir kennen das aus dem Eigentumsrecht, statusrechtlich organisiert. Das heißt, an die rechtliche Eltern-Kind-Zuordnung sind ganz viele Folgerechte und vor allen Dingen Pflichten geknüpft. Denn das Kind kann sich eben, wenn es gerade geboren wurde, noch nicht selbst versorgen. Es ist darauf angewiesen, dass andere Menschen für es die Verantwortung tragen. Und insofern regelt das Abstammungsrecht, das Recht der Eltern-Kind-Zuordnung, auch wer die elterliche Sorge innehat, wer Umgangsrechte mit dem Kind hat, personenstandsrechtlich, wessen Namen trägt das Kind, wessen Staatsangehörigkeit hat das Kind, aber auch ganz viele andere Rechtsbereiche, zum Beispiel sozialrechtliche Fragen, erbrechtliche Fragen und so weiter, alle die sind an die rechtliche Elternschaft geknüpft und deswegen ist das Abstammungsrecht auch so fundamental bedeutend für die Rechtsordnung.
Wie funktioniert denn unser aktuelles deutsches Abstammungsrecht? Das heißt, wie ist es ausgestaltet? Was regelt das aktuell?
Ja, im Abstammungsrecht gibt es quasi zwei Elternstellen, die für ein Kind besetzt werden können. Und die sind aktuell geschlechtlich konnotiert. Elternstelle 1 ist geregelt für Frauen. Eine Frau, die ein Kind zur Welt bringt, ist die Mutter des Kindes. Und Elternstelle 2, die Vaterschaft, die ist eben nur für Männer aktuell zugänglich. Vater eines Kindes ist der Mann, der zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter verheiratet ist. Oder, wenn die Mutter nicht verheiratet ist, dann ist der Vater derjenige, der mit Zustimmung der Mutter die Vaterschaft anerkennt, der also zu einer öffentlichen Stelle geht und sagt, ich anerkenne, dass ich rechtlich verantwortlich sein will für das Kind. Oder wenn beides nicht vorhanden ist, dann kann der Vater gerichtlich festgestellt werden und da guckt man dann eben, von wem stammt das Kind genetisch ab. Und das verdeutlicht eben auch nochmal das, was ich gerade schon gesagt habe, dass es im Abstammungsrecht eben nicht primär um genetische Abstammungsverhältnisse geht, sondern es geht vor allen Dingen um soziale Fürsorgebeziehungen, um die rechtliche Absicherung von Kindern, dass sie also möglichst zwei Personen haben, die für das Kind die umfassende Verantwortung tragen.
Jetzt haben wir ja auch noch auf so einer sogenannten Sekundärebene Korrekturmöglichkeiten. Und da kommt dann das, was du gerade angesprochen hast, Aspekte wie Biologie, biologische Verwandtschaft oder eben soziale, familiäre Beziehung auch nochmal zum Tragen. Das heißt, vielleicht kannst du hier noch einmal kurz erläutern, was für Korrekturmöglichkeiten das Abstammungsrecht vorsieht.
Also vielleicht erstmal, das Abstammungsrecht ist grundsätzlich auf Dauer angelegt und soll möglichst gar nicht korrigiert werden. Die Idee ist, dass man schon mit der Geburt dem Kind verlässlich und dauerhaft die beiden zutreffenden rechtlichen Eltern zuordnet. Wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten zu korrigieren, einmal durch Anfechtung oder durch Adoption. Ich erkläre erstmal die Anfechtung. Die Anfechtung ist nur möglich für die Vaterschaft und zwar mit dem Argument, dass nicht der rechtliche Vater, sondern ein anderer Mann der Mutter beigewohnt hat. Das Recht spricht hier noch von diesem alten Begriff der Beiwohnung. De facto, dass ein anderer Mann der genetische Vater des Kindes ist. Dann kann auch nur ein ausgewählter Kreis von Berechtigten die Anfechtung innerhalb einer 2-Jahres-Frist erklären. Und dann wird aber nicht automatisch der biologische Vater zugeordnet. Die genetische Abstammung trumpft also nicht in jedem Fall, sondern man guckt, was ist im Interesse des Kindeswohls? Gibt es da schon eine sozialfamiliäre Beziehung mit dem rechtlichen Vater? Und dann ist die Idee des Rechts, das eigentlich nicht zu stören, sondern die entwickelten und bestehenden familiären Beziehungen zu erhalten. Das ist erstmal die Idee. Also Korrekturmöglichkeiten ganz eng beschränkt und auch nur für den genetischen Vater und nur für den Fall, dass das Kind noch nicht eine andere sozialfamiliäre Beziehung zu dem rechtlichen Vater aufgebaut hat. Interessant ist hier noch, die Mutter hat überhaupt keine Möglichkeit, aufgrund der genetischen Abstammung irgendwas anzufechten, sondern eine Korrektur der Mutterschaft ist nur durch die Adoption als zweite Möglichkeit eben auf der Sekundärebene möglich. Das ist ein bisschen kompliziert, aber eigentlich ist es ganz einfach. Ja, also zwei Korrekturinstrumente, Anfechtung und Adoption. Anfechtung nur bei der Vaterschaft, nur mit dem Argument, genetische Verwandtschaft ist nicht vorhanden, greift aber nicht durch, wenn sozialfamiliäre Beziehung besteht.
Damit sind jetzt schon viele, ich würde mal sagen, so Keywords gefallen. Vielleicht magst du das aber noch so einmal sortieren, wenn du jetzt beschreiben müsstest. Was sind die Grundlinien, Grundideen des Abstammungsrechts? Was sind so die Prinzipien, die dem zugrunde liegen?
Ich würde sagen, die Grundprinzipien im Abstammungsrecht ist zum einen das Statusprinzip, dass also die rechtliche Eltern-Kind-Zuordnung als umfassender Rechtsstatus organisiert ist und nicht genetische oder biologische Abstammungsverhältnisse abbildet, sondern ein Rechtsverhältnis ist. Das zweite ist das Kindeswohl. Das steht an vorderster Stelle, dass die Abstammung, das Abstammungsrecht dazu dient, dem Kind möglichst mit seiner Geburt zuverlässig, dauerhaft und nicht angreifbar 2 rechtliche Personen zur Seite zu stellen, die für das Kind die Verantwortung übernehmen, im umfassenden Sinne. Das dritte ist der Schutz von sozialfamiliären Beziehungen, also dass der Staat nicht eingreift in bestehende Solidarverhältnisse um Elternkindschaft.
Wenn man jetzt mit einem vielleicht etwas kritischen Blick ins Gesetz guckt, könnte ich mir vorstellen, dass einem schnell auffällt, dass das jetzt für manche Familienkonstellationen passt und für andere nicht. Das heißt ganz klar, wenn man die Frau hat, die die Mutter ist und man hat einen Vater, der mit ihr verheiratet ist, dann passt das alles wunderbar. Aber wir haben eben auch Familienkonstellationen, die so mit diesem bestehenden Abstammungsrecht ja irgendwie nicht so richtig mitgedacht sind. Und da kommen dann so diese Oberbegriffe Regenbogenfamilien, queere Familien dazu. Aber auch das ist ja eigentlich recht vielfältig. Das heißt, auch da haben wir vielfältige Familienkonstellationen, die auch unterschiedlich vom Abstammungsrecht betroffen sind. Das heißt, was ich meine ist, dass wir ja Fragen, sag ich mal, des Obs einer Elternstelle haben, ob man eine Elternstelle bekommen kann, aber eben auch Fragen des Wie der Elternstelle heißt, mit welchem Titel, unter welchem Namen etc. Da klingeln wahrscheinlich schon die Konstellationen, die ich meine. Deshalb vielleicht könntest du noch einmal abbilden, wie dieses aktuelle Abstammungsrecht verschiedene queere Familienkonstellationen behandelt und betrifft.
Mhm. Ja, also wie du schon gesagt hast, das geltende Abstammungsrecht ist eigentlich organisiert um eine normative Normalfamilie, wie Gabriele Britz das mal genannt hat. Das heißt, wir haben eigentlich die Vorstellung Mutter, Vater, Kind, das ist die natürliche Elternverbindung und das ist eben auch das, wie das Recht Elternschaft denkt. Da fallen zunächst mal alle die Personen raus, die als zweiter Elternteil nicht männlich sind, also sogenannte Zwei-Mütter-Familien. In die kann ein Kind hineingeboren werden von einer der Mütter. Und wenn das Kind eben in eine heterosexuelle Ehe oder nicht-eheliche Beziehung hineingeboren wird, dann ist der Partner der Mutter automatisch der rechtliche Elternteil. Die Partnerin der Mutter hat aber gar keine Chance, nach dem geltenden Recht in diese zweite Elternstelle zu kommen über die von dir angesprochene Primärebene, sondern sie muss das Kind adoptieren, als wenn es ein fremdes Kind wäre. Und bis zum Abschluss der Adoption gilt das Kind als Kind einer alleinerziehenden Mutter. Das sind zwei Mütterfamilien. Für Transpersonen im Recht, also einen gebärenden Mann oder eine zeugende Frau, sieht das Recht ebenfalls keine Möglichkeiten vor. Und das ist das, was du mit dem Wie angesprochen hast. Entsprechend der gelebten und auch der rechtlich dokumentierten Geschlechtsidentität als Elternteil zugewiesen zu werden, sondern der gebärende Transmann wird nach dem geltenden Recht als Mutter des Kindes eingetragen und mit dem Deadname, also dem Namen, den diese Person vor der rechtlichen Geschlechtstransition geführt hat, und mit dem weiblichen Geschlecht, obwohl diese Person rechtlich ein Mann ist. Das heißt, hier wird dem Kind in die Geburtsurkunde eine Person eingetragen, die es personenstandsrechtlich überhaupt nicht mehr gibt. Und vice versa eben für die Transfrau, die zweite Mutter sein will, auch die hat keine Chance, entsprechend eingetragen zu werden, könnte aber als Vater des Kindes eingetragen werden, mit Deadname und dann eben mit männlichem Geschlechtseintrag. Das ist für die betroffenen Familien zu völlig absurden Situationen, weil das Kind eben im Fall des gebärenden Transmannes alltäglich einen Vater erlebt. Und überall, wo das Kind aber registriert werden muss, in der Schule angemeldet, bei der Krankenversicherung, im Kindergarten, auf Reisen und so weiter, begleitet es eine Person, die sich nicht ausweisen kann oder die dann eben zu Irritationen führt. Da ist das Recht sehr restriktiv bislang und meines Erachtens völlig unnötig restriktiv, weil ich hatte ja gesagt, im Abstammungsrecht geht es vor allen Dingen um das Kindeswohl. Und das Kindeswohl ist natürlich am besten abgesichert, wenn dem Kind und der gelebten Familie so wenig Hürden wie möglich im Alltag begegnen. Für nicht-binäre Personen ist die Situation noch absurder. Da gibt es einen Fall, in dem das Kind bislang gar keine Geburtsurkunde bekommen hat, weil der zweite Elternteil keinen Geschlechtseintrag hat, wo also das Standesamt sagt, dieses Kind ist für uns rechtlich gar nicht existent, weil der zweite Elternteil kein Geschlecht hat. Das ist so absurd und wie ich ja gesagt habe, das Abstammungsrecht ist so relevant, weil es sämtliche Rechte und Pflichten gegenüber dem Kind regelt. Und wenn ein Kind keine Geburtsurkunde hat, dann kann es seine Existenz nicht nachweisen, kann keine Krankenversicherung bekommen, keinen Kita-Platz, nichts. Also das ist so fundamental, was hier sozusagen welche Auswirkungen an das vermeintlich falsche Geschlecht oder das fehlende Geschlecht geknüpft werden. Man muss sagen, das ist eine Einzelfallentscheidung, das ist vielleicht in anderen Gerichtsbezirken anders, aber das finde ich schon sehr fundamental. Du hast auch angesprochen Regenbogenfamilien, das ist für mich ein Begriff, der meistens so verwendet wird, ein lesbisches Paar und ein schwules Paar tun sich zusammen, um irgendwie so eine Mehrelternschaftskonstellation zu machen. Ich verwende diesen Begriff tatsächlich eher ein bisschen eng und spreche ansonsten von queeren Familien, weil häufig ist es eben nicht gewünscht, mehr als zwei Eltern in der Elternverantwortung zu haben, aber der Begriff Regenbogenfamilien suggeriert Familienformen, wo eben mehr als zwei Personen beteiligt sind. Auch dafür sieht das Recht bislang überhaupt keine Möglichkeiten vor, eben mehr als zwei Eltern in rechtliche Verantwortung zu bringen und daran auch festzuhalten. Genau, und ansonsten gibt es eben auch zwei Väterfamilien, die bislang auch keine Möglichkeit haben, originär in Deutschland zu entstehen, sondern da gibt es den Umweg über die ausländische Leihmutterschaft oder dann eben über die Adoption oder über Pflegekindverhältnisse.
Ja, wenn du gerade die zwei Väterfamilien schon angesprochen hast, können wir da vielleicht nochmal so einen kurzen Schlenker machen, weil ich immer so den Eindruck habe, dass es vielleicht in manchen Kreisen Empörung hervorruft, dass das so in der Abstammungsrechtsdebatte gar keine große Rolle spielt. Und ich würde jetzt sagen, ja, wenn man das Framing ein bisschen verändert und wir haben hier halt Elternpaare ohne einen gebärenden Elternteil, dann wird auch relativ schnell klar, woran das liegt, weil eben das Abstammungsrecht ja immer diesen Ausgangspunkt hat an der ersten Elternstelle. Daher vielleicht aber trotzdem nochmal die Frage, du hast es schon gesagt, es gibt hier den Umweg über Leihmutterschaft, das ist in Deutschland aktuell nicht möglich. Heißt, wenn man an der abstammungsrechtlichen Situation von zwei Väterfamilien etwas ändern wollte, das Abstammungsrecht oder eine Reform des Abstammungsrechts, wie sie jetzt diskutiert wird, könnte es nicht ändern? Oder was für Stellschrauben müsste man da eigentlich ja, drehen, um dort was machen zu können.
Ja, also du hast ganz recht. Die aktuelle Diskussion, die wir führen, um also eine Erweiterung der bestehenden zwei Elternpositionen unabhängig vom Geschlecht zu bekommen, da ist die Leihmutterschaft als rechtliche Regulierung nicht mit umfasst. Das ist eine eigenständige Diskussion und ich finde es auch wichtig, das eigenständig zu führen. Denn es ist ein Unterschied, ob jemand ein Kind zur Welt bringt und selbst Elternteil sein will oder ob wir darüber reden, dass die gebärende Person das Kind abgibt. Aus welchen Gründen auch immer. Das sind zwei unterschiedliche Diskussionen und sie sollten auch unterschiedlich geführt werden. Es gibt diesen Impuls zu sagen, zwei Väterfamilien sind noch mehr benachteiligt als zwei Mütterfamilien oder Gott die Armen. Das möchte ich mal klarstellen. Zwei Väterfamilien, die jedenfalls die teuerste kommerzielle Form der Leihmutterschaft wählen und beispielsweise nach Kalifornien gehen und dort eine Leihmutter beauftragen, die zahlen wahnsinnig viel Geld dafür, bekommen aber ein Gerichtsurteil in Kalifornien, was schon vorgeburtlich feststellt, dass beide Männer die rechtlichen Väter des Kindes sind. Und diese ausländische Feststellungsentscheidung wird 1:1 in Deutschland transferiert und anerkannt. Und das ist übrigens auch die einzige Form, wie ein Kind in Deutschland auf der ersten Elternstelle einen Vater bekommen kann. Das heißt, die Paare, die es sich leisten können, diese Form der reproduktiven Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen, die sind rechtlich im Grunde jetzt schon auch im Vorteil. Und deswegen finde ich das sozusagen in der Diskussion, wenn man sagt, wir müssen erstmal für die zwei Väterfamilien irgendwas schaffen, bevor wir die zwei Mütterfamilien gleichstellen können, ist auch das eine Schieflage. Es sind zwei völlig unterschiedliche Sachverhalte und es stimmt eben auch nicht, dass zwei Väterfamilien bislang nicht anerkannt werden, sondern die haben die Möglichkeit, schon jetzt in Deutschland beide die vollständige Geburtsurkunde für ihr Kind zu bekommen.
Von diesem kleinen Exkurs wieder einmal zurück, weil du gerade auch schon was dazu gesagt hast, was eben diese abstammungsrechtliche Situation auch einfach alltäglich für queere Familien bedeutet. Du hast da jetzt vor allem auch schon diese Aspekte von Identitätsverfälschung von trans- und nicht-binären Personen angesprochen, was aber in dem Kontext ja auch ganz relevant ist, ist die Stiefkindadoption, weil das eben die Möglichkeit wäre, jetzt an eine Elternposition zu kommen. Was ist denn überhaupt die Stiefkindadoption? Mit was für Hürden ist sie verbunden? Warum ist das denn eigentlich ein Problem, dass man es so machen muss? Oder kann man nicht sagen, ja, es gibt doch einen Weg? Super, um es mal so ganz flapsig auszudrücken.
Ja, also dass wir die Stiefkindadoption für queere Familien haben, das ist tatsächlich eine Errungenschaft im Recht. Das war nicht immer so. Dafür haben queere Familien ganz lange gekämpft. Und das ist sicherlich richtig. Es ist jedenfalls eine Möglichkeit. Warum ist es trotzdem problematisch? Die Adoption ist im Grundsatz eine Möglichkeit, wie ein Kind, was bereits zwei Eltern hat, in eine neue Familie integriert und rechtlich transferiert wird. Und das passiert staatlich begleitet, weil das eben eine ganz, ja, eingreifende, fundamentale Geschichte ist für ein Kind, was also von den ursprünglichen Eltern, die die Elternverantwortung nicht übernehmen können oder wollen, in eine neue Familie kommen soll. Das ist was völlig anderes, als wenn ein Kind von, nehmen wir die Zwei-Mütter-Familie, von beiden Frauen als gemeinsames Wunschkind geplant wird und entsteht und von Anfang an in die Familienkonstellation hineingeboren wird, in der es aufwachsen soll. Die zweite Mutter also von Anfang an vollwertiger Elternteil in dieser Familie ist und das Kind nicht existieren würde, wenn nicht diese beiden Frauen gemeinsam diesen Kinderwunsch gehabt und umgesetzt hätten. Hier braucht es, oder hier ist die staatliche Intervention, dass also wie bei einer Fremdkindadoption das Jugendamt überprüft, das kommt nach Hause, guckt sich an, wie lebt diese Familie, wie geht die zweite Mutter mit dem Kind um, was sind da für Erziehungsvorstellungen im Raum. Es gibt Erzählungen, dass beispielsweise eine Mutter vor den Augen der Jugendamtsmitarbeiterin das Kind 10-mal hintereinander wickeln musste, um zu sehen, ob sie das kann. Jugendamt ist das eine und zum anderen gibt es eben ein gerichtliches Verfahren. Das heißt, das Familiengericht überprüft, ob die Adoption dem Kindeswohl entspricht. Dazu muss die Familie zum Teil auch die rechtliche Mutter Gehaltsnachweise, Schufa-Auskünfte, Gesundheitszeugnisse, also hochgradig intime Details aus dem Privatleben gerichtlich offenbaren, um dass diese Adoption ausgesprochen werden kann. Es ist zum Teil bekannt, dass von den Familien ein handschriftlicher Lebenslauf verlangt wird, in dem sie also nicht den beruflichen Werdegang schildern, sondern sagen müssen, welche Intimbeziehungen sie vorher hatten, um festzustellen, ob sie irgendwie bindungsfähig sind für das Kind. Also wenn man das nochmal vergleicht mit der Situation, Kind wird in eine heterosexuelle Familie hineingeboren und wurde vielleicht mit Samenspende eines Dritten gezeugt, also wo auch sozusagen der rechtliche Vater keine genetische Verbindung zu dem Kind hat, aber rechtlich als vollwertiger Vater von Anfang an angesehen ist und sich eben nicht dieser krassen Überprüfung unterziehen muss, dann ist es ein so fundamentaler und gravierender Eingriff in das Familienleben. Das ist meines Erachtens nicht gerechtfertigt und das verstehen die Familien auch nicht, sondern die fühlen sich natürlich als Familien zweiter Klasse, die erstmal staatlich überprüft werden müssen, ob sie Eltern geeignet sind. Und das ist jetzt nur die rechtliche Seite. Wenn man sich dann noch vorstellt, die Adoption kann von dem Kind selbst nicht beantragt werden. Das heißt, es ist nur ein Recht, was die Eltern nutzen können. Das Kind hat gar keine Möglichkeit, eine zweite Person in die Verantwortung zu bringen. Jedenfalls, wenn es mit einer offiziellen Samenspende gezeugt wurde, denn der Samenspender ist nach dem Gesetz ausgeschlossen, jemals als rechtlicher Vater festgestellt zu werden. Die Adoption hängt davon ab, dass die Eltern sich nicht trennen und bis zum Abschluss des Adoptionsverfahrens auch gemeinsam Eltern sein wollen. Und ich meine, Streit kommt in den besten Familien vor und man verwirft sich vielleicht auch. Und dann ist diese Adoption natürlich gefährdet. Bis hin zu, wenn einer verstirbt während des Adoptionsverfahrens, bevor es abgeschlossen ist, auch dann gibt es für das Kind keine Möglichkeit der rechtlichen Absicherung mehr. Und wenn man eben bedenkt, dass gerade auch Unterhaltsfragen oder erbrechtliche Fragen an der Elternschaft, an dem Elternstatus hängen, dann sind das wirklich fundamentale Auswirkungen und Unsicherheiten, rechtliche Unsicherheiten, die für das Kind und auch für die Eltern mit diesem Adoptionserfordernis verbunden sind. Und deswegen ist es eine massive Beeinträchtigung von Familien, dass sie eben nicht von vornherein als vollwertige, normale Familien anerkannt werden, sondern quasi als Familien zweiter Klasse gelten, die erstmal staatlich überprüft werden müssen. Und last but not least, auch in diesen Adoptionsverfahren wissen wir mittlerweile, dass die anfällig sind für weitere Diskriminierungserfahrungen von den Familien. Sowohl durch das Jugendamt, die vielleicht nicht geschult sind, oder dann eben die Mütter fragen, ja, wo ist denn der Vater oder wer stellt denn sicher, dass das Kind irgendwie eine männliche Identifikationsfigur hat oder so. All das suggeriert ja, ihr seid nicht ausreichend als Eltern und der Vater ist total wichtig, als wenn es nicht genug männliche Bezugspersonen auch in jeder Familie gäbe, weil es gibt einen Opa und Onkel und Cousins und was auch immer. Abgesehen davon, ist ja eh die Frage, wie wichtig Geschlecht eigentlich ist. Aber auch durch Gerichte und Richterinnen und Richter, es wird immer wieder bekannt, dass da Vorurteile an die Familien herangetragen werden oder tatsächlich auch benachteiligende Behandlungen. Wir haben jetzt gerade im August einen Beschluss bekommen vom Amtsgericht Schöneberg. Da hat die Richterin die Adoption abgelehnt, also den Antrag zurückgewiesen, nachdem das Verfahren über 2 Jahre lief. Und sie hat das begründet, dass die Familie nicht bereit war, von dem Samenspender als Vater zu sprechen, sondern die Eltern haben eben gesagt, wir wollen das selbst entscheiden, wie wir unser Kind über seine Entstehung aufklären. Und wir finden nicht, dass Vater oder Papi der richtige Begriff ist. Und das fand die Richterin so kindeswohlgefährdend, dass sie gesagt hat, diese Adoption spreche ich nicht aus. Und das ist natürlich also eine Katastrophe, wenn diese rechtliche Absicherung den Eltern dann auch noch verwehrt wird mit Gründen, die ihrerseits diskriminierend sind.
Ich glaube, dass man, ja, ich würde sagen, fast ganz ohne Zweifel das total nachvollziehen kann und das auch ganz evident als Ungerechtigkeit wahrnimmt und erlebt. Jetzt haben wir als JuristInnen aber auch noch die Möglichkeit, sowas irgendwie grundrechtlich, menschenrechtlich einzuordnen und uns zu dieser Sprache und diesem Einordnungsmechanismus auch einfach zu bedienen, um solche Ungerechtigkeiten rechtlich greifbar zu machen. Deshalb möchte ich auch das nochmal so ein bisschen hier ansprechen. Das heißt, wie kann man das jetzt grundrechtlich einordnen? Was für Grundrechte von den Eltern, aber eben auch von den Kindern sind hier ganz akut betroffen?
Ja, Also meines Erachtens, du sprichst ja an, ob das sozusagen mit dem geltenden Recht eigentlich in Einklang zu bringen ist, diese Ungleichbehandlung oder Benachteiligung. Und meines Erachtens steht diesen Fallkonstellationen wirklich die Verfassungswidrigkeit auf die Stirn geschrieben. Denn wir haben hier einen ganzen Strauß an verfassungsrechtlichen Problematiken, an grundrechtlichen Beeinträchtigungen verschiedener Familienmitglieder. Fangen wir an beim Kind. Das Kind hat ein grundrechtlich gewährleistetes Recht auf staatliche Gewährleistung elterlicher Pflege und Erziehung. Das heißt, der Staat muss dafür sorgen, dass der Status der elterlichen Absicherung für jedes Kind erreichbar ist. Wenn der Staat es versagt, dass ein Kind mit der Geburt einen zweiten rechtlichen Elternteil bekommen kann, nur weil der Elternteil das falsche Geschlecht hat, ist meines Erachtens das Grundrecht auf staatliche Gewährleistung elterlicher Pflege und Erziehung des Kindes massiv beeinträchtigt. Und das ist auch nicht mehr von einem weiten Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers abgedeckt. In Bezug auf die Eltern ist meines Erachtens die Gleichheitsproblematik evident, denn die Benachteiligung knüpft ausschließlich an das Geschlecht des Elternteils an, des zweiten Elternteils in der Zwei-Mütter-Familien-Konstellation. Nochmal zum Vergleich, ein Kind wird mit einer Samenspende gezeugt und in eine heterosexuelle Familie hineingeboren, dann hat dieses Kind von Anfang an zwei rechtliche Eltern und auch unumstößlich weitgehend. In einer gleichgeschlechtlichen Zwei-Mütter-Familie hat dieses Kind nur einen rechtlichen Elternteil, nämlich die gebärende Mutter. Es gilt als das Kind einer alleinerziehenden Frau, die zweite Frau gilt als Fremde. Und sie muss eben den gerade beschriebenen Weg der Stiefkindadoption durchlaufen, der keineswegs ein Selbstläufer ist und der mit weiteren Beeinträchtigungen einhergeht. Das jetzt vielleicht nur als sozusagen zwei Aufhänger. Man könnte auch über eine Verletzung des Familiengrundrechts sprechen. Auch das Kind wird ungleich behandelt, eben in verschiedenen Dimensionen gegenüber anderen Kindern. Wenn man sich noch die menschenrechtliche Ebene anguckt, dann kommen noch mehr fundamentale Beeinträchtigungen in Rechten dazu.
Diese Sache, dass dem die Verfassungswidrigkeit auf die Stirn geschrieben steht, eine schöne Formulierung, mit dieser Meinung bist du nicht allein und deshalb haben sich auch Familien, betroffene Familien gedacht, da muss man doch was machen können. Und deshalb gibt es einige Familien, die oft mit dir quasi als Unterstützung gegen dieses Abstammungsrecht gerichtlich vorgehen im Wege der strategischen Prozessführung. Erwähnen kann man da zum Beispiel den Zusammenschluss NoDoption, Christina Klitsch-Ollenburg, die Gründung hatten wir letztes Jahr schon einmal zu einer Veranstaltung zum Abstammungsrecht zu Gast. Allein das zeigt, glaube ich, schon, dass das auch kein ganz frisches Thema irgendwie ist und leider auch keins, was so besonders schnell bearbeitet wurde, aber dazu vielleicht später nochmal. Daher würde ich gerne jetzt einmal wieder so einen kleinen Schlenker zu diesem Bereich strategische Prozessführung und diese Verfahren machen. Wie bist du an diese Verfahren gekommen? Wie sind sie vielleicht auch eher zu dir gekommen? Und ja, was ist da bisher passiert?
Groß ausgeholt fing für mich alles an mit einer Veranstaltung von den Grünen im Bundestag organisiert. Und da ging es um den Sorgerechtsentzug bei lesbischen Müttern bis in die 80er Jahre der Bundesrepublik. Das ist quasi eine unaufgearbeitete Rechtsgeschichte, dass also Frauen, die lesbisch lebten, in einem Scheidungsverfahren befürchten mussten, dass ihnen das Sorgerecht für die Kinder entzogen wurde, wenn ihre gleichgeschlechtliche Lebensweise bekannt wurde. Und ich war da eingeladen und habe ganz viele Frauen erlebt, die das wirklich erlebt haben und die das Recht als repressives Instrument abgespeichert haben. Das ist so im kollektiven Gedächtnis eingeschrieben gewesen. Der Staat ist gefährlich für uns, er verweigert uns unsere Elternrechte und nimmt uns sogar unsere Kinder weg. Und das hat bei mir irgendwie so ein ganz, das war so ganz eindrücklich. Und ich dachte, Wahnsinn, es gibt eigentlich eine Kontinuität bis hin in das heutige Abstammungsrecht. Weil heute müssen vielleicht Mütter nicht mehr primär befürchten, dass ihnen die Kinder weggenommen werden. Aber sie bekommen eben gar keine rechtliche Anerkennung. Und ich war dann so ein bisschen, durchaus aufgewühlt von dieser Veranstaltung und habe an ein paar befreundete Juristinnen-Kolleginnen geschrieben, ob wir nicht was machen wollen zum Abstammungsrecht, weil ich in meinem Studium und im Referendariat habe ich immer wieder mit dem Abstammungsrecht zu tun gehabt. Es gab immer wieder Diskussionen um Reformen, aber es passierte nichts. Und dann dachte ich, das ist jetzt schon so lange in der Diskussion, vielleicht ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, das nochmal anzustoßen. Und just zu dieser Zeit waren die Ackermanns gerade schwanger mit Paula, also das Kind, was später den Hashtag Paula hat zwei Mamas geprägt hat. Und die hatten ganz ohne anwaltliche Begleitung herausgefunden, dass eben, wenn Paula geboren wird, nur eine der beiden Mütter die rechtliche Mutter sein würde. Und das fanden die empörend und haben gesagt, das kann doch nicht sein. Wir dachten, mit der Ehe für alle ist jetzt irgendwie die Diskriminierung von gleichgeschlechtlichen Paaren beendet. Und jetzt kriegen wir gesagt, im Abstammungsrecht ist sie eben noch nicht beendet. Das können wir nicht hinnehmen und dafür wollen wir streiten. Und die hatten alle möglichen Leute kontaktiert, Bundestagsabgeordnete, Presse und so weiter, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Und über den Umweg von einer gemeinsamen Freundin kam dieser Fall zu mir und ich wurde gefragt, ob ich als Anwältin diesen Fall nicht vertreten möchte. Und dann habe ich sofort gesagt, ja, auf jeden Fall. Denn diese Fallkonstellation ist so gut geeignet, weil sie wirft eine verfassungsrechtliche Grundsatzfrage auf. Und die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die ja eben als Organisation auf strategische Prozessführung spezialisiert ist, die haben zur gleichen Zeit gesagt, super, wir unterstützen das, wir sind da auch mit an Bord. Und so gab es eben von Anfang an ein ganz tolles Kollektiv aus Juristinnen, die um diesen Fall beteiligt waren und eben die Familie Ackermann, die gesagt haben, wir sind bereit, mit dieser Frage nach Karlsruhe zu gehen und wenn es notwendig ist, auch nach Straßburg oder sonst wohin. Aber wir werden diese Diskriminierung nicht einfach hinnehmen. Also perfekte Voraussetzungen, um so einen Fall auch groß aufzuziehen. Und ich glaube, wir alle hatten so die Idee, super, das ist so eine Familie. Es gab noch eine andere Familie parallel. Da ist der zweite Elternteil nicht binär. Und das haben wir so ein bisschen verbunden. Dieser Fall hat sich aber dann erledigt durch eine überholende Adoption, sodass eben nur noch die Ackermanns dann dabei waren. Und dann ist was passiert, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hätte. Nämlich irgendwann meldete sich Christina Klitsch-Eulenburg und sagte, ja, sie hat da noch so ein paar andere Familien kennengelernt in der Krabbelgruppe. Und die haben alle von dem Verfahren der Ackermanns erfahren und die finden das auch. Die sind in der gleichen Situation, sie wollen es auch nicht hinnehmen und ob ich nicht mal eine Beratung machen könnte. Und dann habe ich da eben eine Online-Beratung angeboten in Corona-Zeiten. Und so ist ein riesiger Stein ins Rollen gekommen, weil sich immer mehr Familien meldeten, die sagten, wir würden das gerne unterstützen, können wir nicht auch klagen und so weiter. Und dann dachten wir, ja, eigentlich ist es super, verschiedene Familiengerichte an verschiedenen Orten mit dieser Frage zu konfrontieren. Auch aus dem Grund, weil ich nach wie vor glaube, dass eine verfassungskonforme Auslegung des geltenden Rechts durchaus möglich wäre durch die einfachen Gerichte. Wir sind jetzt zwar beim Verfassungsgericht und die verfassungsrechtliche Entscheidung steht aus. Das ist auch eine wichtige Sache. Aber wir sind sozusagen von Anfang an zweigleisig gefahren und haben gesagt, erstmal konfrontieren wir die Familiengerichte mit dem Problem und begründen, warum es für das einzelne Gericht in diesem einzelnen Fall möglich wäre, das geltende Recht auch verfassungskonform anzuwenden.
Ja, und was haben die Gerichte gesagt? Wie ist so bisher der Stand?
Also die Gerichte haben eigentlich durchweg zu erkennen gegeben, dass sie das Abstammungsrecht empörend finden und die Situation der Familien absolut verstehen. Sie unterscheiden sich in dem Grad dessen, wie sie sozusagen, welche Spielräume sie selbst für sich sehen. Sehr überraschend haben inzwischen 5 Gerichte konkrete Normenkontrollanträge zum Bundesverfassungsgericht gestellt. Das heißt, sie sind überzeugt davon, dass das geltende Abstammungsrecht verfassungswidrig ist. Das ist, glaube ich, rechtshistorisch einmalig, dass also die gleiche Rechtsnorm von ganz unterschiedlichen rechtlichen ExpertInnen angegriffen wird, in Zweifel gezogen wird und eben dieser krasse Weg zum Bundesverfassungsgericht eingeschlagen wird. Dazu muss man wissen, es gibt eine Handvoll von konkreten Normenkontrollanträgen, die Gerichte machen im Jahr, weil die Voraussetzungen sehr hoch sind und man durchaus da auch scheitern kann. Da will sich ein Gericht natürlich auch nicht blamieren, indem es dann vom Bundesverfassungsgericht nicht angenommen wird. Aber das fand ich doch sehr erstaunlich und auch ein tolles Zeichen für die Familien, weil es eben, wie es am Beispiel des Sorgerechtsentzugs bei lesbischen Müttern, wie das ja so eindrücklich war, dass das Recht überhaupt nicht als Empowerment-Instrument oder als etwas, was den Familien positiv zur Seite steht, bislang erfahren wurde, sondern eher als restriktives und verhinderndes Instrument. Und das ist ein ganz wichtiges Signal von den Gerichten, die gesagt haben, wir erkennen eure Diskriminierung, wir erkennen, dass es nicht richtig ist und wir machen etwas, was uns die Rechtsordnung vorgibt, nämlich wir legen vor. Andere Gerichte haben gesagt, okay, jetzt gibt's schon ein paar Vorlagen, wir setzen die Verfahren aus und warten mal ab. Das finde ich für die Familien nicht so gut, weil die sitzen jetzt quasi auf der Wartebank und können gar nichts machen, sind abhängig von den anderen Verfahren, die da sind. Und in manchen Fällen haben die Gerichte zurückgewiesen, meines Erachtens eher sozusagen aus arbeitsökonomischen Gründen, weil sie gesagt haben, macht ihr euch mal die Arbeit, aber in einem Fall konnten wir dann eben auch eine Verfassungsbeschwerde erheben, sodass jetzt insgesamt 6 Verfahren in Karlsruhe vorliegen.
Das ist jetzt, wenn man so will, der eine Weg über die Gerichte. Jetzt gibt es noch einen anderen Weg und das wäre der politische. Und wir sind in dieser Podcast-Reihe Halbzeit für die Ampel. Das heißt, theoretisch haben wir ja auch das Abstimmungsrecht auf der Agenda der Ampelkoalition. Was plant die Ampelkoalition? Was sind da die Pläne und welchen Fortschritt gibt es bisher jetzt so nach dieser ersten Halbzeit?
Ja, die aktuelle Regierung ist mit einem ganz wunderbaren Koalitionsvertrag gestartet und es gab sehr viele und vielversprechende Ankündigungen, dass das Familienrecht nun endlich zeitgemäß ausgestaltet wird und den ganzen pluralen Familienformen auch gerecht werden soll. Insbesondere für 2 Mütterfamilien gab es die Ankündigung, dass da eine schnelle Regelung, eine schnelle Gleichstellung erfolgen soll. Nach 2 Jahren Ampelregierung muss man sagen, es ist rein gar nichts passiert. Mein Eindruck ist, dass gerade aus dem Bundesjustizministerium und zwar nicht von der Fachebene, sondern von der Leitungsebene und von der FDP massiv blockiert wird und einfach hier nicht dazu beigetragen wird, dass insbesondere 2 Mütterfamilien rechtlich abgesichert werden, sondern es wird immer noch versucht, obwohl es eigentlich nicht um Männer geht hier primär, irgendwie Väterrechte oder Männerrechte mit reinzubringen. Und das ist ein massives Verhinderungselement ohne Not, muss man sagen. Denn es geht hier überhaupt nicht darum, irgendwie Väter auszugrenzen oder denen was wegzunehmen, sondern es geht um die Absicherung von Kindern, die bislang nur einen rechtlichen Elternteil haben und für die nur eine zweite Frau, eine zweite Mutter als zweiter Elternteil zur Verfügung steht, in Betracht kommt und so weiter. Und das wird nicht umgesetzt, weil es überfrachtet wird mit weiteren Fragestellungen, die meines Erachtens nicht unmittelbar mit dem Thema was zu tun haben. Und ich wundere mich über die Zurückhaltung der SPD und der Grünen, die ja durchaus auch eine gewichtige Stimme haben könnten und da Dinge voranbringen könnten.
Vor etwas mehr als einem Jahr hatte zumindest ich schon mal den Eindruck, dass es jetzt vielleicht irgendwie vorangeht, dass irgendwie was passiert. Und es gab irgendwie viele Interviews, wo eben auch Herr Buschmann verlauten ließ, er wolle jetzt irgendwie was machen, aber hat dann eben auch erklärt, man könne irgendwie nicht alle Fälle gleich behandeln, man müsse da differenzieren, es gäbe kompliziertere Fälle. Ja, was wollte er denn hier differenzieren? Was wollte er denn regeln? Und warum kritisierst du so, ich glaube, es fiel irgendwie der Begriff Schmalspurreform oder Interimslösung oder sowas?
Ja, also wenn es nur eine Interimslösung gewesen wäre, dann hätte ich das gut gefunden. Ich hatte den Eindruck, dass Herr Buschmann eine Mogelpackung uns unterjubeln will. Denn er hat vorgeschlagen, nur die 2 Mütterfamilien gleichzustellen, die mit einer offiziellen Samenspende, also einer kommerziellen reproduktionsmedizinischen Behandlung, ihr Kind bekommen haben. Und für alle Fälle der privaten Samenspende sollte keine Absicherung stattfinden. Das ist deshalb problematisch, weil bei Heterofamilien nicht nach der Art der Zeugung unterschieden wird. Also das Abstammungsrecht eine weitere Differenzierung erhalten hätte, statt endlich die Differenzierung abzuschaffen. Und der gesetzestechnische Umsetzungsvorschlag, der da im Raum stand, der war einfach schlecht gemacht und hätte das Abstammungsrecht durch die Hintertür vom Kopf auf die Füße gestellt und weitreichende strukturelle Veränderungen vorgesehen. Und das haben die Grünen ganz zu Recht nicht mitgetragen. Denn es war eben nicht eine Interimslösung, eine vorgezogene Lösung, sondern es hätte ganz weitreichende Stellschrauben umgestellt unter dem Deckmantel, wir machen jetzt hier nur einen kleinen Eingriff. Das war kein ernstzunehmender und kein akzeptabler Vorschlag. Und es hat eher den Eindruck erweckt, dass die kommerzielle Samenspende gefördert werden soll. Also die Paare dahin getrieben werden sollen, dass sie die kommerzielle Samenspende in Anspruch nehmen. Und dass es für ungefähr die Hälfte von zwei Mütterfamilien gar nicht die gewählte Form der Reproduktion. Also viele wollen das nicht, viele können es sich auch nicht leisten. Es wird nicht von der Krankenkasse übernommen, diese Kinderwunschbehandlung. Und es kann mehrere tausend Euro und je nach Versuchen auch mehrere 10.000 Euro kosten. Das heißt, es ist keine Lappalie, das macht man nicht mal einfach so. Zum anderen wünschen sich ganz viele Familien auch einen privaten Samenspender, weil der private Samenspender als Kontaktperson für das Kind zur Verfügung stehen soll. Vielleicht ist es auch ein enger Freund oder so. Und deswegen ist eine Regelung, die nach der Art der Samenspende unterscheidet, überhaupt nicht nützlich für die breite Community von queeren Familien.
Jetzt hat Herr Buschmann, so wie ich das finden konnte, in einem Interview gesagt, die Idee dahinter war, dass man eben die Rechte des biologischen Vaters nicht aus dem Blick verlieren dürfe, was genauso in diese Richtung geht, was du sagtest, ja, hier werden Vaterrechte, wenn man es freundlich formulieren will, gut im Blick behalten. Ist es denn hier so, dass so eine Abstammungsrechtsreform die Rechte des biologischen Vaters wirklich berühren würde? Würde denn sich an der aktuellen Rechtslage etwas ändern? Das heißt, wir haben ja jetzt auch schon eine Rechtslage und wir haben auch jetzt schon heterosexuelle Paare vielleicht, die sich einer offiziellen, aber auch einer privaten Samenspende bedienen dürfen. Wie sieht es denn aktuell aus?
Ja, für heterosexuelle Paare wird unterstellt, wenn es da eine Samenspende gab und es einen rechtlichen Vater gibt, der der Samenspende zugestimmt hat, dass dann der Samenspender raus ist. Der soll keine Rolle spielen, der hat auch im Übrigen kein Anfechtungsrecht oder irgendwie eine Möglichkeit, da in die sozialfamiliäre Beziehung reinzukommen, sondern der ist raus. Bei lesbischen Paaren hingegen wird der Samenspender erhöht zu einem biologischen Vater. Der Bundesgerichtshof hat das sehr anschaulich gemacht in einer Entscheidung zur sogenannten Becherspende. Da hat, also das muss man sich mal vorstellen, der Samenspender ist jemand, der übergibt sein Ejakulat in einem Becher und ist ansonsten am Zeugungsvorgang nicht weiter beteiligt. Der Bundesgerichtshof befand aber, dass die Beiwohnungsvermutung des Gesetzes für diesen Becherspender gelte, der also behandelt werden muss wie ein Mann, der der Frau beigewohnt hat. Und das ist genau die Schieflage, die ich hier sehe, denn es ist natürlich was völlig anderes, ob ein Mann und eine Frau ein intimes Verhältnis miteinander haben, gemeinsam ein Kind bekommen und zeugen, oder ob jemand überhaupt nicht an dem Akt der Familienbegründung beteiligt ist, sondern einen rein technischen Vorgang sozusagen macht. Und daraus entstehen meines Erachtens auch keine ernsthaften Erwartungen eines Samenspenders, jetzt als Familienmitglied, als vollwertiger Elternteil einbezogen zu werden. Insofern sehe ich das nicht, dass jetzt biologische Väter von ihren Rechten abgeschnitten werden, sondern ich würde mir wünschen, dass das Recht hier ganz klare Regelungen und Absicherungen von der gelebten sozialen Familie bereitstellt. Das würde es auch fördern, dass die Familien sich besser absprechen im Vorhinein und vielleicht auch Vereinbarungen treffen, die dann rechtlich sicher sind und eben nicht fürchten müssen, dass irgendjemand dann ausschert und die soziale, geplante, intendierte Familie angreift.
Differenziert das aktuelle Recht zwischen einer offiziellen oder einer privaten Samenspende?
Ja und nein. Es gibt eine Regelung im Gesetz, nach der der Samenspender, der registriert wurde in einer Samenbank und eben im Samenspenderegister eingetragen wurde, dass der niemals unter gar keinen Umständen als rechtlicher Vater des Kindes festgestellt werden kann. Für den privaten Samenspender haben wir diese Regelung nicht. De facto ist es aber so, wie ich es gesagt habe, in heterosexuellen Familien wird also automatisch der intendierte Vater als Ehemann oder anerkennender Mann Vater des Kindes, nimmt damit die zweite Elternstelle ein und zugleich hat der private Samenspender in Heterokonstellationen keine Möglichkeit, es anzufechten. Diese Anfechtungsmöglichkeit, die hat der BGH nur für den Becherspender in lesbischen Familienkonstellationen festgestellt. Insofern argumentieren manche, dass der private Samenspender durchaus als rechtlicher Vater festgestellt werden kann. De facto ist es aber eine Privilegierung des privaten Samenspenders in lesbischen Konstellationen, weil es da eben keine zweite Mutter gibt, die die zweite Elternstelle so einnehmen könnte wie der intendierte Vater in einer Heterokonstellation.
Im Abstammungsrecht ist, haben wir gesagt, jetzt unter der Ampel noch nicht viel passiert. Jetzt gerade bekommt aber das Selbstbestimmungsgesetz Fahrt. Und es gibt dort jetzt nicht nur den Referentenentwurf, sondern wir haben eben auch schon jetzt den Kabinettsbeschluss gehabt im August. Und dort finden sich auch kleine Elemente zum Abstammungsrecht, die aber vielleicht gar nicht so kleine Auswirkungen auf das Abstammungsrecht hätten. Das heißt vielleicht, zum Selbstbestimmungsgesetz an sich haben wir in dieser Reihe auch nochmal eine eigene Folge, aber so die abstammungsrechtlichen Regeln möchte ich auch mit dir einmal hier besprechen. Das heißt, was hat das Selbstbestimmungsgesetz jetzt mit dem Abstammungsrecht zu tun? Was steht da drin? Was ist vielleicht begrüßenswert? Was ist vielleicht eher problematisch?
Ja, also die abstammungsrechtliche Regelung im Selbstbestimmungsgesetzentwurf, die ist wirklich kompliziert und ich glaube, es verstehen ganz wenige Leute, was da eigentlich gemeint ist. Ich fange mal mit dem Positiven an. Positiv an dem Entwurf ist, dass es in Zukunft die Möglichkeit gibt, die falsche Elternbezeichnung zu ändern, dass also der gebärende Transmann auch als Vater des Kindes eingetragen wird mit dem zutreffenden Vornamen und eben nicht mehr mit dem Deadname und als Mutter und so. Das ist positiv. Ansonsten beinhaltet das Selbstbestimmungsgesetz eine Regelung, die die Geschlechterproblematik im Abstammungsrecht noch verschärft oder beziehungsweise verfestigt. Denn das Geschlecht soll ganz unterschiedliche Auswirkungen haben. Für die Person, die ein Kind zur Welt bringt, soll es irrelevant sein, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Sie wird erstmal Mutter und kann dann später ändern, ob es doch Vater oder Elternteil sein soll. Für die Zuordnung zu einem Kind qua Ehe mit der ersten Elternperson oder qua Anerkennung soll es ausschließlich auf das männliche Geschlecht ankommen. Das heißt, hier wird dem Geschlecht eine konstitutive Wirkung zugeschrieben. Und für die Möglichkeit einer Vaterschaftsfeststellung soll es nur auf den Nachweis, dass das Kind mit einer Samenzelle dieser Person gezeugt wurde, ankommen. Das heißt, wir haben drei unterschiedliche Bedeutungen von Geschlecht. Einmal irrelevant, einmal konstitutiv aufs rechtliche Geschlecht ankommen und einmal auf die Samenzelle, also biologisches Kriterium, was man übrigens überhaupt noch nicht feststellen kann mit einem DNA-Gutachten und was auch problematisch ist, diese Daten zu erheben. Aber es ist völlig konfus und völlig unnötig, das so zu regeln. Und ich glaube, am Ende verstehen es die meisten nicht und es ist eben auch unpraktikabel. Also hier muss man sagen, das Selbstbestimmungsgesetz enthält eher eine Verschärfung von Zweigeschlechtlichkeit und auch von der Bedeutung von Männlichkeit im Abstammungsrecht, die eigentlich nicht zu rechtfertigen ist.
Und ich würde sagen, und da korrigiere mich gerne, dass es im Grunde ja auch für eine gewisse Personengruppe eine Verschlechterung bedeuten würde, weil die aktuelle Rechtsprechung die Vorgehensweise hat, auf den männlichen Geschlechtseintrag bei der zweiten Elternstelle zu verzichten, wenn wir eben die Zeugung haben. Und das wäre ja jetzt hier, diese Möglichkeit, damit so umzugehen, wäre verschlossen, wenn das so umgesetzt wäre. Heißt, wir hätten eben eine Gruppe von Personen, die jetzt nach der Rechtsprechung die zweite Elternstelle bekommen könnten, zum Beispiel eine zeugende Transfrau, und es nach dem aktuellen Entwurf, wenn es so gesetzt wird, nicht mehr könnte.
Ganz genau, wobei die Transfrau aktuell eben auch nur als Vater eingetragen werden kann. Genau, in Zukunft müsste sie noch nachweisen, dass sie tatsächlich die Samenzelle beigesteuert hat zu dem Kind und könnte auch nicht mehr automatisch zum Standesamt gehen und sagen, ich anerkenne oder ich bin als Ehepartnerin der Mutter hier einzutragen, sondern es muss ein gerichtliches Feststellungsverfahren eingeleitet werden. Das ist mit Kosten verbunden für die Familie, das ist mit rechtlicher Unsicherheit in der Zeit, in der das Gerichtsverfahren läuft, verbunden. Ja, für die ist es eine Verschlechterung, ja.
Unnötig kompliziert und dann auch nicht mehr so richtig gut, könnte man also sagen. Dabei, ich glaube, es ist ein Zitat, was von dir stammt, könnte das die einfachste Reform der Welt werden. Und es gibt auch Initiativen, die jetzt schon mal sogenannte Leitplanken für das Abstammungsrecht oder für die Reform des Abstammungsrechts vorgelegt haben. Vielleicht magst du einmal erzählen, wie könnte denn so ein reformiertes Abstammungsrecht aussehen, was eben nicht mehr die bestehenden Diskriminierungsprobleme hat.
Ich mache noch einen ganz kurzen Einstieg zu der Frage vorher. Wenn die abstammungsrechtliche Regelung im Selbstbestimmungsgesetz so kommt, dann kann man, also dann sage ich voraus, dass es die nächste strategische Prozessführung geben wird. Ich würde dann nämlich allen Personen, die noch keinen männlichen Geschlechtseintrag haben, empfehlen, den nur für die Geburt des Kindes zu machen, rechtzeitig vorher, dass die Fristen eingehalten werden, so dass also in einer Zwei-Mütter-Familie die zweite Frau dann ein Mann ist, rechtlich gesehen, und dann wird sie also zugeordnet als Vater, kann dann ein Jahr später ihren Geschlechtseintrag wieder ändern und ist aber rechtlich abgesichert als zweiter Elternteil. Und diese Konstellation zeigt schon, wie absurd diese vorgesehene Regelung ist. Das nur als Einschub. Wie könnte eine gute Reform aussehen? Erstmal, es wäre wirklich total einfach, denn im Grunde kann alles so bleiben, wie es ist. Man müsste nur das Geschlecht aus den bestehenden Regelungen herausstreichen und die Funktionalität der Normen in den Blick nehmen. Es macht totalen Sinn, dass die Person, die ein Kind zur Welt bringt, die erste Elternstelle besetzt, denn das ist die rechtssicherste Möglichkeit der Zuweisung dieser Verantwortungsposition. Und es macht auch total Sinn, dass wenn ein Kind in eine bestehende Ehe oder in eine bestehende Partnerschaft hineingeboren wird, dass dann die zweite Person auch der zweite Elternteil wird, entweder über die Ehe oder über eine Anerkennungserklärung. Insofern müsste man jetzt gar nicht viel umbauen, sondern im Grunde nur eine geschlechtsneutrale Formulierung dieser Zuordnungsregelung vorsehen. Und man hätte im Wesentlichen die Problematik im Abstammungsrecht herausgenommen. Dann sagen andere, naja, wir müssen uns vielleicht schon über die Bedeutung der genetischen Abstammung Gedanken machen. Da bin ich absolut dafür. Wir müssen tatsächlich über die Gewichtung, was ist es denn jetzt eigentlich im Zweifel oder wenn es Streit gibt, soll dann die gelebte soziale Elternschaft oder die Intention oder eben die biologische Beziehung zum Kind ausschlaggebend sein? Nur auch diese Diskussion müssen wir geschlechtsunabhängig führen. Im Moment hat die Eizelle einer Frau überhaupt gar keine Bedeutung im Abstammungsrecht. Eine Frau kann nichts daraus ableiten, dass sie die Eizelle zu dem Kind beigesteuert hat, was durchaus in Zwei-Mütter-Familien vorkommt. Das heißt, in nicht wenigen Fällen ist die zweite Mutter sogar genetisch mit dem Kind verwandt, was trotzdem nicht dazu führt, dass sie als zweiter Elternteil festgestellt werden kann. Insofern können wir nicht über die massive Bedeutung einer Samenzelle sprechen und über die vermeintlich krassen Rechte von Vätern, die aus dieser Samenzelle resultieren, wenn gleichzeitig die Eizelle überhaupt keine Bedeutung haben kann. Das müssen wir überhaupt nicht jetzt machen. Wir können diese Reform so umsetzen, indem erstmal sichergestellt wird, dass ein Kind, was geboren wird, in eine bestehende soziale, familiäre Beziehung von Anfang an zwei Elternteile haben kann. Und alles Weitere guckt man dann. Aber es wäre wirklich total einfach.
Einen Punkt dieser Leitplanken würde ich noch einmal herausgreifen, weil wir ja jetzt viele Familien haben, die vielleicht auch gerade kein Adoptionsverfahren durchführen, weil sie zum Beispiel gerichtlich dagegen vorgehen. Wie müsste denn das Abstammungsrecht reformiert werden, damit die dann nicht, ja, ich sag mal, im Regen stehen gelassen werden, weil das Kind halt jetzt schon 3, 4, 5 Jahre alt ist?
Ja, das kann man machen, indem man eine Rückwirkungsregelung einbaut und sagt, so alle Familien, die seit 2005 oder seit 2001 oder was gegründet wurden und in denen die zweite Elternstelle noch nicht besetzt ist, können irgendwie auf diese Default-Position zurückfallen. Man kann es auch total einfach machen, indem man den Familien eine Anerkennungsmöglichkeit zur Verfügung stellt und eben sagt, die Personen, die jetzt noch nicht, die Familien, die bereits gegründet sind, in denen die Kinder schon geboren sind, da kann der zweite Elternteil durch einfache Erklärung gegenüber dem Standesamt zum Ausdruck bringen, ich will in die zweite Elternstelle einrücken. Es gibt keine familiengerichtliche Prüfung oder irgendwas, sondern einfach nur die Erklärung. Das ist kein großes Ding.
Jetzt haben wir so zumindest theoretisch das Abstammungsrecht auf der politischen Agenda und gleichzeitig vor Gericht. Und doch würde ich so ein bisschen raushören, an beiden Stellen geht es jetzt gerade eigentlich nicht so wirklich weiter oder zumindest sehr langsam und man wartet viel. Da drängt sich mir so ein bisschen die Frage auf, die Grundidee hätte ja sein können oder könnte sein, man hat hier ein total fruchtbares Zusammenspiel, weil vielleicht auch die, das so ein bisschen positive Effekte aufeinander hat. Jetzt könnte man aber denken, vielleicht bremst es sich eigentlich eher gegenseitig aus, weil Politik aufs Bundesverfassungsgericht wartet, Bundesverfassungsgericht sich auf die Politik wartet. Wie würdest du das einschätzen? Haben wir hier eigentlich positives Zusammenspiel oder bremst es sich eher gegenseitig aus?
Ich würde nicht sagen, dass es sich gegenseitig ausbremst, auch wenn ich das durchaus sehe, dass man hier sozusagen, dass vielleicht das Bundesverfassungsgericht auch erstmal dem Gesetzgeber den Vortritt lassen will, um es selbst zu regeln. Das würde ich aber eher so werten, dass es auch das Bundesverfassungsgericht so sieht, dass es doch sehr einfach wäre umzusetzen, zumal es die Koalition auch schon angekündigt hat. Und du hast die Leitplanken angesprochen, das ist aus dem Zusammenschluss von No Adoption, dem Deutschen Juristinnenbund, dem LSVD und der Bundesarbeitsgemeinschaft Schwule Juristen eine gemeinsame Aktion gewesen. Es gibt aber durchaus zahlreiche weitere Gesetzentwürfe, auch aus der Familienrechtswissenschaft, vom Deutschen Juristentag, der Arbeitskreis Abstammungsrecht. Also ganz, ganz viele ExpertInnen haben sich schon mit Regelungsmöglichkeiten befasst und es liegt eigentlich alles auf dem Tisch und es wäre so einfach umzusetzen. Insofern kann ich das Bundesverfassungsgericht da durchaus verstehen, dass die vielleicht sagen, warten wir doch erstmal ab, ob der Gesetzgeber es nicht selbst hinbekommt. Das Problem, was ich sehe, ist, dass es keine Priorität hat, offenbar für die Koalition. Und dass es auch nicht so richtig eine Lobbygruppe gibt. Also es gab jetzt vor 2 Tagen diese Recherche über Väterrechtsnetzwerke im Bundesjustizministerium und wie einflussreich doch auch einzelne Personen, die durchaus sehr krass vernetzt sind, auch in rechte Kontexte, wie einflussreich diese Personen doch auf die Justiz und auch auf die Gesetzgebungsmaschinerie sind. Ja, dann wundert es mich eigentlich nicht, wenn sozusagen ein Anliegen von einer Gruppe, die vielleicht nicht so viel Gehör hat und auch nicht so viele Interessenvertretungen in den Parteien oder bei den Parlamentariern vor Ort haben, dass deren Interessen einfach hinten angestellt werden und dann eben übertüncht werden mit vermeintlichen Rechten von Vätern oder so, die überhaupt keine Relevanz haben.
Wie geht es denn jetzt für dich und die betroffenen Familien, auch die du vertrittst, vor Gericht weiter?
Also ich bin die Rechtsanwältin und ich begleite die Familien. Für mich ist das jetzt nichts, was mich sozusagen persönlich betrifft. Für die Familien ist es etwas, was jeden Tag von Bedeutung ist und was jeden Tag wie ein Damoklesschwert über dem Familienleben hängt. Denn der Preis ist natürlich hoch. Ganz viele Familien sagen, wir adoptieren nicht. Wir hoffen, dass es jetzt endlich eine Regelung gibt. Uns wurde viel versprochen, uns wurde viel in Aussicht gestellt. Und jeder Tag, der vergeht, ist eine Gefahr, dass irgendwas passieren kann. Und es passieren auch Dinge. Also letztes Jahr habe ich einen Anruf bekommen von der zweiten Mutter von Paula, die völlig aufgelöst war, weil Paula und ihre rechtliche Mutter einen schweren Verkehrsunfall hatten, im Krankenhaus lagen. Die Mutter musste notoperiert werden. Es war überhaupt nicht klar, A, ob sie überlebt, B, in welchem Zustand, ob sie das Sorgerecht weiter ausüben kann, wie es Paula geht. Und in diesem Moment hatte die zweite Mutter nicht nur die Sorge um, da liegt meine Ehefrau gerade schwer verletzt im Krankenhaus, sondern darf ich zu meinem Kind? Wird das Kind jetzt in staatliche Obhut genommen, weil ich nicht sorgeberechtigt bin? Denn sorgeberechtigt ist nur der rechtliche Elternteil. Und das ist einfach eine so katastrophale Erfahrung und also so dramatisch. Und das kann ja jederzeit für alle Familien in allen möglichen Konstellationen passieren. Das Kind fällt vom Klettergerüst, muss ins Krankenhaus und die zweite Mutter kann nicht mit dem Kind ins Krankenhaus fahren, weil sie nicht nachweisen kann, dass sie berechtigt ist, das Kind zu vertreten. Also es ist für die Familien eine wahnsinnige Belastung. Es zeigt sich, wie langwierig Rechtskämpfe sein können. Und ich glaube, wenn es nicht so eine gute Community gäbe, also wenn es tatsächlich nur eine Einzelfamilie wäre, wäre es noch viel schwerer. Die Community stützt sich hier gegenseitig und es hilft natürlich zu wissen, dass so viele Menschen das auch so sehen, also dass die Politik tatsächlich hinterherhinkt und es nicht so ist, dass man jetzt irgendwie eine Minderheitenansicht durchbringen will. Denn im Grunde sind wir uns einig. Also auch die konservative Familienrechtswissenschaft ist ja sozusagen dafür zu sagen, es muss die Möglichkeit einer zweiten Mutterschaft geben. Und insofern ja, versuche ich einfach, die Familien darin zu unterstützen, dass sie die Hoffnung nicht verlieren und das Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit nicht gebrochen wird.
Was könnten denn, ja, quasi wir alle Leute wie ich oder die Zuhörenden des Podcasts tun, um diese Rechtskämpfe oder auch das Anliegen vor der Politik zu unterstützen?
Ganz viel. Erstmal kritisch Jura studieren und mit einem kritischen Blick auf das, was man da lernt, dran zu gehen. Denn so wie die Normen sind, ist es, das ist alles nicht in Stein gemeißelt und es lohnt sich total, aus verschiedenen Blickrichtungen drauf zu gucken. Ich finde immer den Blick sozusagen auf die Marginalisierten des Rechts sehr, sehr anregend und sehr hilfreich. Und dazu würde ich alle Studierenden ermutigen wollen. Sich politisch engagieren ist immer gut. Frauen sind unterrepräsentiert in unserem parlamentarischen System. Insofern finde ich auch das einen wichtigen Ansatz. Und da können wir durchaus noch Unterstützung gebrauchen. Auch juristische Expertise in Parteien ist, glaube ich, wichtig. Ansonsten die Vernetzung in Verbänden wie dem Deutschen Juristinnenbund und der fachliche Austausch dort ist auch unterstützend. Und ja, ansonsten freuen sich, glaube ich, Familien. Also ja, es gibt viele tolle Zuschriften, es gibt viel Unterstützung auch auf Social Media und so. Und das muss man schon sagen, das bestärkt total, wenn man weiß, das, was ich mache, das sehen andere und das unterstützen andere. Und ja, also ich glaube, es gibt ganz viele Möglichkeiten, angefangen vom wachen Wahrnehmen bis hin zum aktiven, ja, vielleicht auch mal einen Schriftsatz mitgestalten oder ja, sich dann anwaltlich, richterlich oder in der Verwaltung zu engagieren.
Zum Abschluss frage ich meine Gästinnen in dieser Podcast-Reihe immer, was wünschst du dir für die zweite Halbzeit der Ampelkoalition?
Ich wünsche mir, dass die Ampelkoalition sich zusammenrauft, nicht der FDP das komplette Feld überlässt und tatsächlich die wahnsinnig tollen Versprechungen aus dem Koalitionsvertrag umsetzt, und zwar zeitnah.
Wunderbar, ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank für dieses super spannende, inspirierende Gespräch. Es war mir eine ganz, ganz große Freude und Ehre, dich heute interviewen zu dürfen.
Ja, vielen Dank. Die Freude und Ehre ist ganz meinerseits.
Nach dem Gespräch mit Lucy Schibut sind wir ausnahmsweise noch nicht direkt am Ende der Podcast-Folge angelangt, sondern ich melde mich wie versprochen jetzt noch mit einem Einschub zu den Eckpunkten. Am 16. Januar 2024 hat das Bundesjustizministerium zwei Eckpunktepapiere zur Modernisierung des Familienrechts vorgelegt. Neben der Reform des Abstammungsrechts gehört dazu auch ein Papier zur Reform des Kindschaftsrechts mit Vorschlägen für neue Regeln im Sorge-, Umgangs- und Adoptionsrecht. In einer Pressemitteilung des Bundesjustizministeriums erklärt Bundesjustizminister Buschmann dazu Folgendes. Ich zitiere: Mit der Reform des Abstammungsrechts wollen wir die bestehende Benachteiligung von gleichgeschlechtlichen Paaren und ihren Kindern beseitigen. Kinder, die in eine Partnerschaft von zwei Frauen geboren werden, dürfen nicht schlechter gestellt sein als Kinder, die in eine Partnerschaft von Mann und Frau geboren werden. Sie sollen von Geburt an beide Frauen als Eltern haben können. Mit der Reform wollen wir außerdem mehr Rechtssicherheit für Samenspenden schaffen. Und wir wollen die Rechtsposition von leiblichen Vätern stärken, die als rechtliche Väter Verantwortung für ihr Kind übernehmen möchten. Auch wollen wir das Recht von Kindern auf Kenntnis ihrer eigenen Abstammung stärken. An bewährten Grundsätzen des geltenden Rechts werden wir dabei festhalten. Auch künftig wird die Frau, die das Kind geboren hat, immer Mutter des Kindes sein. Und auch künftig gilt, ein Kind kann nur zwei rechtliche Eltern haben. Uns geht es um eine Anpassung des Rechts an die soziale Wirklichkeit, wie sie Wissenschaft und Praxis seit vielen Jahren fordern. Das Kindeswohl steht bei uns an allererster Stelle. Unser Ziel ist ein Familienrecht für alle. Ein Familienrecht, das für alle Familienformen die passenden Regeln bietet und keine Familienform benachteiligt. Zitat Ende. Da habt ihr jetzt schon mal so einen groben Überblick bekommen, worum es eigentlich in diesem Eckpunktepapier geht. Das jetzt nochmal etwas genauer. Zunächst betont das Eckpunktepapier, dass bewährte Grundsätze des geltenden Abstammungsrechts beibehalten werden sollen. Dazu gehört das Zwei-Eltern-Prinzip und auch die rechtliche Mutterschaft der Geburtsmutter. Und auch künftig soll rechtlicher Vater sein, wer erstens bei der Geburt mit der Mutter verheiratet ist, zweitens die Vaterschaft anerkennt oder drittens, wessen Vaterschaft gerichtlich festgestellt worden ist. Jetzt einmal die gewichtigsten geplanten Änderungen im Überblick. Gleichgeschlechtliche Paare sollen gleichgestellt werden, das heißt, die weibliche Partnerin der, in den Worten des Eckpunktepapiers, Geburtsmutter, soll ebenso die rechtliche Elternstellung erlangen können, wie das bisher nur männliche Partner konnten. Mutter des Kindes soll also neben der Frau, die das Kind geboren hat, künftig auch die Frau sein, die im Zeitpunkt der Geburt mit der Geburtsmutter verheiratet ist oder die die Mutterschaft anerkennt. Dafür soll es gewisse Übergangslösungen geben für Kinder, die nach der Einführung der Ehe für alle geboren wurden und noch nicht adoptiert sind. Personen ohne Geschlechtseintrag im Personenstandsregister, mit dem Geschlechtseintrag divers oder mit geändertem Geschlechtseintrag sollen sich nach diesen allgemeinen Regelungen, so der Wortlaut des Eckpunktepapiers, als rechtlicher Elternteil bzw. Vater oder Mutter eintragen lassen können. Hier vielleicht schon einmal der Hinweis, es ist wirklich so, dass es zu diesem Punkt im Eckpunktepapier nur diese sehr kurze und auch relativ vage Aussage gibt, sodass nicht so ganz klar ist, was damit eigentlich gemeint ist und insbesondere, ob die an diesen Regelungen lange geäußerte Kritik hier aufgenommen wurde, aber dazu später nochmal mehr. Außerdem soll es Elternschaftsvereinbarungen geben, die vor der Zeugung eines Kindes vereinbart werden und die Rechtsklarheit darüber ermöglichen, wer neben der Mutter, die das Kind geboren hat, zweiter rechtlicher Elternteil werden soll. Insbesondere bei privaten Samenspenden sei so eine verbindliche, rechtssichere Zuordnung sehr wichtig. Interessanterweise enthält das Eckpunktepapier auch Vorschläge, wie man die Rechtsposition des leiblichen Vaters, der rechtlicher Vater des Kindes werden möchte, stärken kann und widmet dem auch relativ viel Platz und Text. Zu dieser Konstellation liegt auch gerade ein Fall beim Bundesverfassungsgericht, der im letzten September verhandelt wurde. Dazu habe ich euch einmal einen LTO-Artikel in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Und dieser Fall dürfte auch eine gewisse Vorbildfunktion für die Eckpunkte gehabt haben. Einerseits passen die vorgeschlagenen Regelungen ziemlich genau auf das, worum es in diesem Fall geht. Und der Fall oder beziehungsweise das Verfahren wird auch ganz explizit im Vorwort der Eckpunkte erwähnt. In diesem Bereich Rechte des leiblichen Vaters stärken soll Folgendes geregelt werden. Ein leiblicher Vater, der als rechtlicher Vater Verantwortung für sein Kind übernehmen will, soll in seiner Rechtsposition gestärkt werden. Und dazu gibt es im Kern drei Ansatzpunkte. Zum einen Sperrwirkung eines anhängigen Feststellungsverfahrens. Solange ein gerichtliches Verfahren läuft, in dem ein Mann seine Vaterschaft feststellen lassen will, soll grundsätzlich kein anderer Mann die Vaterschaft für dieses Kind anerkennen können. Der zweite Vorschlag betrifft die sozialfamiliäre Beziehung. Wer glaubt, leiblicher Vater zu sein, soll die Vaterschaft eines anderen Mannes künftig auch dann anfechten können, wenn eine sozialfamiliäre Beziehung des Kindes zu dem anderen Mann besteht. Das heißt, anders als zurzeit soll eine sozialfamiliäre Beziehung die Anfechtung nicht kategorisch ausschließen. Stattdessen wird erklärt, dass das Gericht künftig im Einzelfall prüfen soll, ob das Interesse an der Anfechtung das Interesse an dem Fortbestand der bisherigen Vaterschaft überwiegt. Im Zweifel soll aber der Vorrang der bestehenden und gelebten Vater-Kind-Beziehung bestehen. Die dritte Regelung betrifft dann nochmal so eine Dreieckskonstellation. Da geht es darum, dass eine verheiratete Frau ein Kind von einem anderen Mann als ihrem Ehemann, zum Beispiel einem neuen Lebensgefährten, erwartet. Und dieser andere Mann soll künftig mit der Zustimmung der Mutter und ihres Ehemanns bis spätestens 8 Wochen nach der Geburt des Kindes die Vaterschaft anerkennen können. Und das ohne, dass es eines Anfechtungsverfahrens oder der Scheidung des Ehepaars bedarf, wie es im aktuellen Recht wäre. Schließlich soll das Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung gestärkt werden, indem ein statusunabhängiges Feststellungsverfahren eingeführt wird und das Samenspenderegister ausgebaut wird. So viel erstmal zum Inhalt der Eckpunkte. Mittlerweile haben sich auch schon verschiedene Interessen und Fachverbände geäußert und ich möchte euch einmal eine kurze Einordnung dieser Eckpunkte mitgeben. Es gibt beispielsweise eine gemeinsame Stellungnahme des Lesben- und Schwulenverbands Deutschlands, LSVD, mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Schwule JuristInnen, dem Deutschen Juristinnenbund und der Initiative NoDoption. Und diese vier sind das Bündnis, das vor einem Jahr auch schon die Leitplanken für die Reform des Abstammungsrechts vorgelegt hatte. Neben dieser gemeinsamen Stellungnahme haben sie zum Beispiel auch noch eigene Stellungnahmen veröffentlicht, hier jetzt einmal so ein bisschen aus den verschiedenen Stellungnahmen zusammengefasst. Begrüßt wird explizit, dass die Stiefkindadoption für 2 Mütterfamilien abgeschafft werden soll und auch, dass Elternschaftsvereinbarungen massive Verbesserungen bieten. Kritisiert wird aber, dass es für trans-, inter- und nichtbinäre Eltern relativ vage Regelungen gibt. In diesem einen Satz wird insbesondere nicht klar erläutert, ob die bisherige Praxis der Eintragung mit abgelegtem Namen und zugewiesenem Geschlecht, der LSVD spricht hier zum Beispiel von identitätsverfälschenden Eintragungen, beendet werden soll. Damit verkennen die Eckpunkte im Grunde, dass das Problem gar nicht das Ob der Eintragung als Eltern ist, sondern vielmehr das Wie, also mit welchem Namen, mit welchem Geschlecht und zum Beispiel in der Bezeichnung Mutter oder Vater. Und aus diesen Eckpunkten ergibt sich eben nicht, was eigentlich dafür vorgesehen ist. Auch die Rückwirkung sei nur unzureichend und auch für eine zu kleine Zielgruppe vorgesehen. Kritisch bezüglich der Einführung von Elternschaftsvereinbarungen wird gesehen, dass die nur vor Zeugung und nicht zum Beispiel bis zur Geburt des Kindes möglich sein sollen. Kritisch werden außerdem auch die Vorschläge zur Stärkung der Rechte des leiblichen Vaters gesehen. Mit der geplanten Sperrwirkung von Feststellungsverfahren werde das Statusprinzip durchbrochen und die weniger starke Gewichtung der sozialfamiliären Beziehung sei ein Paradigmenwechsel, der eine Abkehr vom Kindeswohlprinzip hin zu einer Stärkung der genetischen Abstammung bedeute. Der Deutsche Juristinnenbund weist in seiner Stellungnahme auch nochmal darauf hin, dass es problematisch sei, die genetische Abstammung nun höher zu gewichten, wie es in einigen der Eckpunkte anklingt. Vielmehr solle einmal geklärt werden, welches Gewicht den sozialen und welches den biologischen Kriterien für elterliche Verantwortung zukommen soll und das dann auch bitte einheitlich für alle Menschen aller Geschlechter umzusetzen. Zentrale Forderung der Interessen und Fachverbände ist jetzt ein zügiges Gesetzgebungsverfahren. Wie geht es weiter mit den Eckpunkten? Ein Referentenentwurf soll laut den Eckpunkten im ersten Halbjahr 2024 vorgelegt werden. Es bleibt also weiter spannend. Soweit erstmal in diesem Rahmen. Ich habe euch die Eckpunkte und die Stellungnahmen natürlich auch nochmal in der Podcast-Beschreibung verlinkt, sodass ihr selbst noch einmal in aller Ruhe nachlesen könnt. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Wenn dir die Folge gefallen hat und du jetzt noch mehr auch rund um das Thema Abstammungsrecht erfahren möchtest, findest du in der Podcast-Beschreibung weiterführende Quellenhinweise, Aufsätze und Podcast-Folgen. Für Informationen rund um Elsa, unsere Arbeit und anstehende Events lohnt sich auch ein Blick auf unsere Website oder unseren Instagram-Account. Bis dahin, viel Spaß mit den anderen Podcast-Folgen und bis zum nächsten Elsa-Event. Musik